Läuft.
Dann drücke ich mal drauf. Ja, ich auch.
So, super.
Tja.
Und da können wir eigentlich loslegen, oder?
Da können wir loslegen. Zur zweiten Folge.
Zur zweiten Folge, ein wunderschön, wie sagt man, wir sind ja so unerfahren in dem Podcast.
Guten Tag oder guten Abend, guten sonst Abend. Haben wir mal guten Abend gesagt, aber.
Wie sagen wir das?
Wir wissen ja nicht, wann ihr das hört.
Nee, wir wissen es nicht und ich hab, wir sind hier wieder an unserer normalen Audiotechnik.
Ja.
Das hört man vielleicht auch bei der Qualität zum ersten Podcast. Haben schon 10 Leute sich angehört, 6 davon war ich.
Ach, und ich war 4. Ja, so ist es halt.
Willkommen zu
Meisterwarnung.
Cockpit-Chroniken.
Ja.
Das klappt schon gut. Mein Gott, Tobi, bei der ersten Folge, was haben wir gemacht?
Ja, bei der ersten Folge waren wir vor allem in Marrakesch und haben uns da schöne 3 Tage gemacht. Und ich durfte ins Cockpit bis zum Abflug und fand es total spannend, kannst du dir nicht vorstellen. Habe ich heute erst wieder die Bilder angeguckt, die ich da gemacht habe, schnell. Und richtig cool.
Und das ist sowas, da muss ich hier mal entschleunigen. Man ist als Pilot, FO oder Kapitän in dem Cockpit unterwegs und man macht das, wofür man ausgebildet ist. Aber wenn dann plötzlich eine dritte Person im Cockpit ist, die Fotos macht, die Videos macht, das kriegt man vielleicht gar nicht so mit. Aber die man sich danach anschaut, dann merkt man erstmal, was man da überhaupt macht. Man ist nämlich ganz schön in einem Tunnel da, weil man einfach...
Ja, man, also ich glaube, das macht bestimmt auch was aus, wenn eben einer plötzlich zuguckt, was du tust, oder? Das macht ja sonst keiner.
Das kommt auch noch dazu, da hast du absolut recht. Aber die Tatsache, sich selbst bei seiner Arbeit zu sehen und dann festzustellen, was man eigentlich für 5000 Dinge gleichzeitig macht, das ist schon auch mal cool. Und diesen Eindruck... Den kriegt man halt nur, wenn mal jemand im Pre-Flight, im Briefing mit dabei ist. Und das warst du an dem Tag.
Mhm. Und ich fand auch die Geschwindigkeit wirklich, wie schnell das geht. Und also am Simulator weiß ich ja so die Schalter, was die so tun. Bin natürlich viel langsamer. Aber ich staune, wie schnell man da eigentlich durch diese ganzen Checklisten oder diese Memory-Items quasi am Anfang gehen kann. Dass man das überhaupt alles im Kopf noch verbindet miteinander. Habe ich das jetzt wirklich richtig geschaltet? Oder habe ich eigentlich nur kurz den Schalter angefasst und der hat eigentlich gar nichts getan?
Da sprichst du, das hatten wir bei unserem allerersten Podcast, den wir aufgenommen haben mit AirPods und einem, was hast du für ein Headset?
Ja, ich hatte so ein Headset. ja, die Firma nennen wir nicht. Ich mag es nicht, weil es ist von der Qualität nicht gut.
Nee, es war nicht gut, jetzt machen wir es heute nochmal so. Ah, du sprichst ganz viele CRM-Topics an. Also diese Handlung, die man da durchführt, wenn du das Overhead-Panel bedienst, das ist Muscle Memory. Das machst du jeden Tag. Das machst du jeden Tag.
Ja.
Da weißt du genau, welcher Schalter wie zu betätigen ist. Muscle Memory ist eigentlich eine gute Sache, weil du weißt, ohne nachzudenken, was du machen kannst. Oder machen musst. Man redet ja immer von Multitasking. Eigentlich kann ja kein Mensch kann Multitasking. Man kann eigentlich nur seine Ressourcen aufteilen und jeder Kontext, den man wechselt, von einer Aufgabe zur nächsten, der verbraucht auch Ressourcen in Overhead. Muscle Memory hilft, dass man in einer Situation genau weiß, was man machen muss, ohne nachzudenken. Das ist quasi wie die Hardwarebeschleunigung der Grafikkarte.
Ja.
Und.
Naja, aber ist das. Achso, nee, erzähl.
Nee, mach du.
Ich überlege gerade, der zweite, der neben dir sitzt. Ne? Also erstmal egal welche Seite.
Ja.
Gibt's das, dass der dann sagt, nee, Moment, was du gerade gemacht hast, war doch Quatsch, weißt du?
Das kann sein, aber es kann auch sein, zum Beispiel, wenn du das Overhead-Panel einrichtest oder den Rainbow-Check machst. Weiß jemand, was der Rainbow-Check ist?
Nee.
Das ist tatsächlich, bevor du dich das allererste Mal in dem Flight-Deck hinsetzt, machst du den Rainbow-Check von rechts nach links, schaust zum Beispiel, ob die, ich wollte gerade sagen, Strap-on, also die, ob die, ja, diese Seilleiter noch eingehakt ist, ja, also dieses Strap.
Ja.
Ja. Und ob die Sicherungen drin sind, du schaust das Aft-Overhead-Panel an und bevor du dich das erste Mal hinsetzt, das machst du als. Das heißt, diese Items, die sieht dein Kollege gar nicht oder deine Kollegin.
Mhm. Okay.
Und, aber die Sachen, die für den Flug wichtig sind, die machst du natürlich dann in der Checkliste.
Ja.
Und also es kann schon sein, dass Sachen da übersehen werden. Also du kontrollierst nicht 100% der Sachen, du kontrollierst aber alles, was wichtig ist.
Ja.
Wenn jetzt du in der Checkliste für die 737 den Punkt Light-Test hast,
mhm,
wo du prüfst, ob alle Lichter, alle Lampen, alle wirklich Glühbirnen noch funktionieren,
ja,
da kann der Kollege einfach sagen, checkt. Wer weiß, ob du das wirklich gecheckt hast. Ne?
Ja. Aber ich meine, klingt das erstmal nicht so schlimm, wenn ein paar Lampen nicht gehen, oder?
Ja, wenn zum Beispiel die Bypass-Lampe von dem Fuel-Filter eigentlich leuchten sollte, weil gerade der Fuel-Filter verstopft und dein Triebwerk gerade am Kotzen ist, dann wäre es natürlich schon cool, wenn die Lampen funktionieren würden und du das sehen würdest.
Na, ich hatte gesehen, dass du die Fuel-Schalter da getestet hast mit dem hellblau und dunkelblauem Licht.
Du meinst das Crossfeed-Valve.
Ne, genau, das meine ich.
Jetzt bräuchten wir wieder unseren Heuballen.
Ja.
Der Crossfeed-Valve, ja, der ist tatsächlich so ein kleiner Schwachpunkt einer 737. Also einer von denen. Und also Bright Blue, also hellblau, bedeutet, der Schalter ist in Transit oder nicht in der Position, wo er sein soll. Und dunkelblau bedeutet, er ist auf und aus bedeutet, er ist zu. Und so ein Crossfeed-Valve, wenn das mal nicht richtig funktioniert, kann halt durchaus für Probleme sorgen, wenn der Center-Tank leer ist. Weil ja die Pumpen nur im Simulator immer die gleiche Ausgangsleistung haben, aber im echten Flieger tatsächlich nicht. Sprich, wenn das Crossfeed-Valve offen ist, anstelle von zu, obwohl der Schalter auf zu steht, dann wird die Pumpe, die vielleicht nur ein Promille mehr Leistung hat, wird beide Triebwerke versorgen.
Mhm.
Und da kriegst du eine Fuel Imbalance. Das könnte ein Problem sein.
Okay.
Und deswegen testest du im Pre-Flight den Crossfeed Valve der 737. Wir reden übrigens hier über 737, falls ihr es nicht wusstet, falls ihr uns nicht kennt.
Mhm.
Jetzt ist jetzt so die kurze Zeit des Intros vorbei nach 7 Minuten 37. Ja. Wir müssen das irgendwie kürzen auf 7 Minuten 37. Wir waren gerade bei 57, aber das muss im Schnitt muss das 7 Minuten 37 passen.
Okay, das kürzt man halt. Ja, das kriegt man auf die Reihe.
Wir reden über 737. Tobi ist
ja
der Fragensteller, der die Ruhe in unseren Meisterwarnung Cockpit Chroniken Podcast bringt.
Ja, danke. Ein bisschen ruhig. Genau. Und der Stefan, der ist Kapitän auf der 737. Und mit wie viel Stunden? 4000? Pi mal Daumen?
Ich sag wahrscheinlich jetzt in jeder Folge was anderes. Das würde jetzt ein Running Gag werden, aber irgendwas zwischen 4 und 5. Ich glaube, wir sind bei 4,7, 4,8, 4,6. Ich weiß es nicht. Und seit einem halben Jahr als Kapitän auf der 737 unterwegs.
Und was ich ja ziemlich cool finde, muss ich sagen. Also, dass einem so ein 60-Tonnen-Flieger plötzlich gehört, quasi.
Finde ich auch cool, macht mir auch großen Spaß. War auch ein langer Weg, wäre vielleicht auch was man auch nochmal irgendwann, da bräuchte man ja fast eine ganze Staffel erklären könnte, wie es vom ich baue Papierflieger zu ich fliege meinen ersten Trainer mit 7,5 Kubikzentimeter als Modellflieger mit Verbrennermotor hin zur 737 gekommen ist. Das wäre vielleicht auch nochmal.
Und gab's so Turbulenzen auf dem Weg zum Kapitän?
7 verschlissene Freundinnen. Und es gibt ja in der Luftfahrt diesen Fachbegriff Aviation Induced Divorce Syndrome, was zu Deutsch Luftfahrt verursachtes Scheidungssyndrom bedeutet. Und wenn man die Anfangsbuchstaben nimmt, dann kommt man auf AIDS, AIDS. Und es gibt tatsächlich dieses Luftfahrt-AIDS. Tatsächlich ist es so, dass die Beziehung mit Menschen, die in der Luftfahrt tätig sind, häufig, nicht immer, aber häufig nicht von maximaler Lebensdauer sind. Also die Standzeit, um jetzt maschinenbaumäßig hier zu sprechen, von Beziehungen in der Luftfahrt ist durchaus gering. Auch das wahrscheinlich eine Staffel beziehungsweise eine ganze Serie, wenn wir darüber reden. Aber
ja, aber sonst noch? Gibt es sonst also irgendwie war das so ein easy Weg, um im Deutschen zu bleiben, bis zum Kapitän und man weiß das vorher und man gibt vorher ganz viel Geld aus und sagt, ich mache ADPL und jetzt ist es endlich soweit? Oder?
Ist eine geile Frage. Die Sache ist ja, wir leben jetzt in einer Welt, wo man denkt, mit Geld geht ja alles. Ne? Das stimmt zu Teilen natürlich auch in der Luftfahrt, aber das ebnet dir vielleicht den Weg der Ausbildung, aber es ebnet dir nicht den psychologischen Weg dahin.
Mhm.
Und der psychologische Weg ist eigentlich das, wo die meisten dann dran scheitern. Weil was man häufig hat, ist, ich will Pilot werden. Ich will Arzt werden. Ich möchte dies, ich möchte jenes.
Ich will was mit Medien machen.
Was mit Medien. genau. Und daran scheitert es dann häufig. Dieser Wunsch, egal, auch wenn du promovierst, wenn du einen Doktor machst, wenn du studierst, du siehst, ich studiere ein Thema, aber du studierst ja nicht das Thema, sondern du studierst ein Fundament des Themas, um das Thema dann bearbeiten zu können. Und in der Luftfahrt, klar, du kannst alles lernen, du kannst die ATPL bestehen, das besteht jeder Affe. Ja, das ist so. Aber das ist eigentlich jetzt, es ist vielleicht auch blöd für die Leute, die in der ATPL gescheitert sind, tut mir leid. Aber die ATPL.
Aber ich glaube ja, dass du relativ recht hast. Also ich glaube, ein ATPL ist ein Lernding.
Ja, wo es scheitert,
das ist
ja. Ist ein Lernding.
Ja, Lernding und du brauchst Geld dafür.
Du brauchst Geld dafür und du musst, je nachdem, wenn du die Möglichkeit hast, natürlich das finanziert zu bekommen durch Verwandte, Eltern in Kredit, wenn du, da darf man das heute noch sagen, die Eier oder Eierin in der Hose hast, dann müssen wir vielleicht auch rausschneiden, dann kannst du den ATPL oder die ATPL machen. Aber wo es dann scheitert, ist, wenn du zum Beispiel wie ich noch einen Job nebenbei hast. Mhm. Wenn du, ich finde unser Bild mit der Kamera hier geil, das müssten wir eigentlich,
das ist schon geil. Ja, wir können uns, das wisst ihr nicht, wir können uns halt gegenseitig sehen, dass wir den Gesichtsausdruck
ist schon cool.
ein bisschen mit beurteilen können.
Also auf jeden Fall, also wenn du noch einen Vollzeitjob nebenbei machst, dann fängt es an schwierig zu werden.
Ja. Und erinnerst du dich noch an dein Bewerbungsgespräch?
Ja. Bei meiner damaligen, das erste Bewerbungsgespräch war damals bei meiner Freundin, als ich gesagt habe, du, ich mache jetzt die ATPL.
Ja.
Wenn du ein Leben mit einem Partner hast und du eigentlich ein komplettes Leben hast, das sprich, du wohnst schon Jahre zusammen und du entscheidest dich jetzt eigenständig, das habe ich ja für mich selbst entschieden, damals war ich noch nicht so der Redetyp, heute schon, sonst wird man hier nicht den Podcast machen, entscheidest du dich, eine ATPL zu machen und stellst deinem Partner vor die veränderten Tatsachen und sagst, du, pass auf, ich mache jetzt die ATPL. Dann setzt du deinem Partner, die Partnerin, das Messer auf die Brust.
Mhm.
Weil natürlich du deinen Konflikt auslöst, weil man sagt, okay, auf der einen Seite will ja jeder Partner, dass es dem anderen, dass es seine Ziele verwirklicht und wer mit mir zusammen ist und ich weiß, dass die Fliegerei mein Leben ist. Aber auf der anderen Seite.
Und was hat sie gesagt?
Sofort unterstützt.
Ja.
Sofort.
Also war es jetzt keine direkte Turbulenz, kann man nicht sagen.
Es
soll ja heute ein bisschen um Turbulenzen gehen.
Heute Thema ist Turbulenzen auf dem Weg zur ATPL und im Flieger. Aber es war die Unterstützung da. Aber man hat Turbulenz vorausgesehen, aber man hat sie sich nur eingebildet. Es war eigentlich eine volle Unterstützung, das muss man sagen. Und die braucht man auch. Ja. Egal ob von den Eltern, vom Partner, in so einer Situation. Es sei denn, also klar, es ist auch immer anstrengend, wenn man die ATPL mit 18 macht und das bezahlt bekommt. Man wächst ja mit seinen Schwierigkeiten, aber in dem Fall war die Unterstützung da und die Arbeitslast war dadurch etwas reduziert, weil man natürlich dann, sag ich mal, im Haushalt den Freiraum hatte, einfach 13.000 Fragen und was sind es, 13 oder 14 Fächer auswendig zu lernen, ne? Und zu verstehen auch, ne? Auswendig lernen, ich meine natürlich verstehen. Und genau, aber das Bewerbungsgespräch, das war ja deine eigentliche Frage, ne?
Ja, das Bewerbungsgespräch und eigentlich wie viel, eigentlich interessiert mich ja auch noch, wie viel Bewerbung du abgeschickt hast oder war das deine erste Wahl?
Erste Wahl, eine. Eine Bewerbung. Nein, stopp. Ich habe mich beworben. Weißt du, was ich gemacht habe? Eigentlich eine geile Frage, Tobi. Ach, wie schön die Frage ist. ich habe, als ich die Ausbildung gemacht habe und gewusst habe, dass ich die ATPL fertig machen werde, habe ich auf Flightradar geschaut, was so über Deutschland fliegt.
Mhm.
Ich habe jede Registrierung, die nicht eine Airline ist, angeschaut, jede private Airline, habe die angeschrieben mit einem Bewerbungsgespräch. Damals gab es kein ChatGPT und habe individuell Bewerbung geschrieben. Habe gesagt, Mensch, habt ihr denn Lust, nicht Lust, aber habt ihr denn, sucht ihr jemanden, bla bla bla, da bin ich hängen geblieben. Eine Firma weiß ich noch, das war die FAI in Nürnberg, die gesagt haben, naja, wir können dir nur davon abraten, das zu tun, aber wenn du wirklich willst, dann hätten wir einen Job für dich auf der Challenger CL60, aber du müsstest halt Einsätze für die UN fliegen. Also so Medivacs, okay. Oder die Geschichte kennst du nicht, Tobi, das sehe ich an deinem Blick.
Nee, die kenne ich nicht. Geil.
Spannend. Und da habe ich mich mega drauf gefreut und dachte ich, ja, das mache ich, das könnt ihr mir nicht ausreden, habe ich mit dem Chief Pilot da gesprochen und habe damals schon dann die F-Coms, also die Handbücher der Challenger gelesen, habe das meiner Freundin gesagt und die Challenger ist ja einer der geilsten Flieger im X-Plane auch, ne?
Ja, das weiß ich, ja, die habe ich auch.
Da habe ich mich mega drauf gefreut und dann kam die Aussage, dass die Bundesregierung eben diese UN-Einsätze nicht verlängert hat und dass deswegen kein Bedarf mehr an neuen Piloten ist.
So, schade.
Ja, und damit war der Traum vorbei.
Mhm.
Weil ich habe ja damals in der Nähe von Nürnberg gewohnt.
Und war der, für, also genau dieser Zeitpunkt.
Ja.
Zähl mal, damit war der Traum vorbei. Das ist eine längere Geschichte.
Ja, das war, es war erwartet. Du wusstest, okay, es kann passieren und es ist zu schön, um wahr zu sein. Dieser Traum, Pilot zu werden, das ist ja, also für mich und für viele andere bestimmt auch, ist ja wirklich ein Traum. Du realisierst das erst in dem Moment, wo du das Base Training, also das erste Landetraining im echten Flieger machst, dass du jetzt wirklich vielleicht die Chance hast, Pilot zu werden. In dem Moment, wo du einen Ausbildungsvertrag unterschrieben hast, habe ich das noch nicht gecheckt. In dem Moment, wo ich einen Ausbildungsvertrag unterschrieben habe, wusste ich, jetzt muss ich meinen Job kündigen und verliere mein Einkommen. Aber ich wusste nicht, dass ich mal in einem Flieger sitzen werde. Das heißt, dieser ganze Job basiert auf massiver Unsicherheit und ganz krassen Verlustängsten vor der eigenen Stabilität im Leben.
Mhm. Und ja, wahrscheinlich bis heute bestimmt, also mit den ganzen Checks und so, was du da immer hast und SIM-Kram und Gesundheit und...
Ja, schon, aber da schaust du jetzt anders drauf, weil ich habe jetzt eben die 4.500 bis 5.000 Stunden, ich weiß es immer nicht genau, ich muss gucken, und du weißt, du hast ja dein Ziel erreicht und dieses Ziel, Pilot zu werden, das kann dir niemand mehr nehmen, egal ob ich morgen vom Auto überfahren wäre. Und das Ziel, Kapitän zu werden, kann mir auch nicht mehr nehmen. Das heißt, jetzt schaust du mit einer gewissen Gelassenheit entgegen, die du eigentlich von Anfang an hättest gebraucht.
Ja.
Und
ja, gut, die hast du natürlich nicht, weil du bist A, jünger, B, hast du eben nicht diese 4.000, 5.000 Stunden Erfahrung.
Ja.
Ich weiß nicht, wie viel hattest du am Anfang? 500? Ja, 1000?
250. Ich hatte das Minimum. Ich habe ja die Fliegerei privat angefangen und bin eben mit meinem damaligen Partner umhergeflogen durch Europa und irgendwann am 30. Geburtstag saß man da in Mallorca am Strand und hat gesagt, so, jetzt mache ich doch die ATPL. Ne? Also ich habe privat angefangen, ich habe mit Modellfliegern angefangen, ich saß mit meinem Helikopter da, habe den 500 Mal in den Sand gesetzt, mit meinem Segelflieger und
besten Voraussetzungen,
ja.
Pilot zu werden.
Und
ja, klar.
Ja, genau.
So ist es.
Und
wo du jetzt bist bei der Kompanie, erinnerst du dich da noch, wie das war? Also bist irgendwie in den Flieger gestiegen, bist da wahrscheinlich hingeflogen,
ja.
Nachdem das die dich eingeladen haben. Ja,
das weiß ich noch, da bin ich von Memmingen aus geflogen.
Warst der coolste Typ generell? Hast du ein Hemd angezogen?
Null. Das ist ja das. Ich trage in Privat trage ich ja Joggers und ich trage Tefa-Sandalen. Ne? Und als Ingenieur, ich war ja vorher Ingenieur, und jetzt da halt so zu einem Bewerbungsgespräch zu gehen, wo du aktiv dich beworben hast, das kennst du als Ingenieur selten. Normalerweise wirst du da von Headhunter, also so war es bei mir, von Headhunter angeschrieben und dann gehst du dahin und du stellst dir Forderungen. Du sagst, was habt denn ihr? Krieg ich ein Fahrrad? Krieg ich, was habt denn ihr für Boni? Und jetzt stehst du bei einer Airline da und musst da ein Assessment durchlaufen. Das ist ja kein normales Bewerbungsgespräch. Das ist ja ein Assessment.
Ja.
Und da waren wir 8 Leute und da weiß ich noch, 2 davon kamen mit also wirklich schrecklichst gebundener Krawatte und Flecken auf der Hose.
Beste Voraussetzung.
Und einer davon hatte auch seine Logbücher nicht mit richtig dabei, also falsch ausgefüllt und seine Bewerbungsunterlagen nicht. Und da gehst du halt nicht hin zu so einem Assessment, ne? Das ist ja auch so, du kannst, ich sag's ganz ehrlich, es ist viel Glück dabei. Jeder, der sich hinstellt und Pilot bei einer Airline ist und sagt, das war ja easy, das ist eine Lüge. Da ist ganz viel Glück dabei. Du kannst einen guten Tag haben, einen schlechten Tag haben und ich hatte halt Glück, dass ich da genommen wurde.
Und also erinnerst du dich noch an das Gefühl, wie das
absolut
war?
Absolut.
Also kannst du da was beschreiben?
Ja.
Wie das?
Du bist da reingegangen in der Firma und hast das Gefühl gehabt, sofort wird alles beobachtet. Das war wahrscheinlich nicht so, aber das Gefühl hast du, du siehst deine Kandidaten und du stellst dir kurz die Frage, wollen die alle oder wollen die nur dich.
Ja.
Und du wusstest, die wollen eigentlich alle. Aber diese Gedanken hast du.
Mhm.
Und dann weißt du ja, du wirst in einer Gruppe aufgesplittet und du musst mit jemandem zusammen das Assessment im Simulator fliegen. Und ist dieser Mensch jetzt gut für dich oder nicht gut? Und das ist das, was bei diesen Assessments auch so wichtig ist, dieses CRM. Kannst du jemanden abholen, egal ob derjenige, diejenige genommen wird oder nicht, kommst du mit demjenigen klar. Und das ist halt einfach der Berufsalltag.
Ja.
Vor allem als FO, als Co-Pilot. Und also ich weiß schon noch, du hast jeden gemustert, du hast in jede Ecke geschaut und du warst einfach unheimlichst nervös, unheimlich. Und natürlich gehst du erstmal rein, dann wirst du begrüßt von dem HR-Typen und jedes Assessment ist natürlich auch anders, aber du wirst halt schon beobachtet, du hast einen Theorieteil, du hast einen Praxisteil, du wirst befragt, du hast einen Simulator, wo du fliegen musst und am Ende würde ich sagen, die Quintessenz ist, sei du selbst und ja, eigentlich reicht das schon, sei du selbst. Und versuch nicht, was zu sein, was du wirklich nicht bist.
Und meinst du, also hast du dich, also es gibt ja diese Assessment-Vorbereitungskurse und irgendwie gibt es so einen Haufen Leute, die damit Geld verdienen, die Leute auf dieses Assessment vorzubereiten.
Ja.
Oder ist das nur bei einer anderen Firma?
Das gibt es für alle Firmen ja. Und das ist ein ganz weites Feld, wie Goethe zu Sachen pflegt. Jetzt sagt er nicht mehr viel. aber ich würde sagen, also ich habe es nicht gemacht. Das heißt aber nicht, dass das heutzutage noch richtig ist. Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, wenn das jetzt jemand hört, der Bock auf ATPL hat. Bloß weil jemand das vor 5, vor 10, vor 20 Jahren geschafft hat, heißt nicht, dass der Stand aktuell noch so ist. Wichtig ist, die Meinungsbildung bei seiner eigenen Ausbildung immer objektiv zu betrachten und sich das mitzunehmen, was wichtig ist. Die Erfahrungssachen von mir, die kann man sich sicherlich mitnehmen, aber wie das Assessment bei mir ist, kann sich heute nach 6,5 Jahren komplett geändert haben. Mhm. Ich habe keine Vorbereitung gemacht. Ich saß an meinem damals Prepar 3D und habe in Edinburgh Departures geübt für die Vorbereitung und das hat gereicht.
Ja.
Und ich wusste gut über die Technik meiner alten Flieger, die ich in der Flugausbildung geflogen bin, Bescheid.
Mhm.
Heutzutage reicht das mit Sicherheit vielleicht nicht mehr, weiß man nicht.
Na, aber ja, ich glaube, das ist ja auch, ich meine, da sitzen ja auch bloß Menschen dann gegenüber, die beobachten dich halt. Ich glaube ja, dass das gar nicht alles komplett perfekt sein muss, was du da ablieferst,
ja.
Sondern die müssen sehen, dass du halt lernen kannst und wandelbar bist oder so.
Ja, da gibt's einen Begriff dafür. Wahrscheinlich hast du dir das so gut gemerkt und das nennt sich trainable.
Trainable.
Du musst nicht gut sein, aber du musst trainable sein. Also du musst drin.
Das hast du mal gesagt, genau. Aber ich habe mir gar nicht gemerkt, sondern das war jetzt so was in meinem Kopf vor sich ging.
Ja, du musst trainable sein und das ist tatsächlich der Punkt. Wenn du nicht trainable bist, dann wirst du nicht genommen werden, egal wie gut du bist. Du kannst ein perfektes Ass mit allem sein, aber wenn du nicht trainable bist, wirst du nicht genommen sein werden.
Ja.
Und das ist ein wichtiger Punkt. Und auch in der Fliegerei allgemein, du musst deine Grenzen können. Du musst nicht denken, du bist der Beste.
Ja. Es gibt keine guten Piloten, die sind alle schon tot. Nachdem den Spruch gibt es seit 100 Jahren.
Da bräuchten wir jetzt wieder.
Oder wie heißt denn der? Heißt der so? Gibt keine guten Piloten? Nee, der heißt anders.
Der Geist
gibt keine mutigen Piloten.
There are bold pilots.
Das war falsch. Müssen wir rausschneiden. Ja, genau.
And there are old pilots, but never both.
Genau.
Das ist der Spruch. Ja, so. Mutige Piloten, waghalsige Piloten und alte Piloten, aber niemals beide. Das schneidet man nicht raus.
Ja.
Das kann man schon so stehen lassen.
Nee, das kann man. Ich würde ja gerne wieder auf unsere Turbulenzen kommen. Erinnerst du dich an deine erste Turbulenz, wo du dachtest, oh Scheiße?
Ja. Aber das war nicht die erste in meiner Fliegerkarriere, sondern die erste, an die ich mich erinnere. Erzählt das auch?
Erzählt auch, ja, klar.
Und zwar bin ich da mit einem Kapitän aus Frankfurt geflogen, der seinen ersten Tag als Kapitän hatte nach Malle.
Mhm.
Und wir sind da nach Malle reingeflogen und da war so gelb auf dem Wetterradar, aber nicht das Regengelb, sondern das Turbulenzen-Gewittergelb, / rot. Durch rot darf man ja nicht durchfliegen, aber man konnte erkennen, das war eine Zelle und kein Regen. Das sieht anders aus. Vielleicht müsste man aufs Wetterradar auch nochmal irgendwie eingehen. Aber wenn du so eine, sag ich mal, abgetrennte, klare, kreisförmige Zelle eben hast auf dem Wetterradar, weißt du, das ist nicht Regen. Sondern höchstwahrscheinlich eben eine Gewitterzelle oder eine anbahnende TCB, ne? Also TCU, Towering Cumulus, Cumulonimbus. Also auf jeden Fall irgendwas, was Richtung Turbulent geht, ja, mit viel Energie dahinter. Und der ist da durchgeflogen.
Oh.
Und ich war damals auch noch super neu, sein erster Tag. Das hat geschüttet, gerüttelt ohne Ende. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Super, super
und was,
krass.
Und was, also, was denkst du denn da? Oder ja, was passiert da mit dir?
Du weißt, es geht vorüber, aber du hast in dem Moment schon irgendwie, also du hast ein mulmiges Gefühl, weil du ja auch weißt, dass der Kollege neben dir neu ist. Sprich, wenn das jetzt mit dem Kapitän gewesen wäre, der Jahre dabei wäre und dich hätte beruhigt, aber das hast du nicht. Du hast auch mehr Verantwortung für dich selbst mit einem neuen Kollegen. Und das war das, was mich wirklich da so geprägt hat, wo ich dachte, shit, der Kollege neben dir ist ja auch neu und der braucht auch deine Hilfe.
Ja.
Und das hat mich irgendwie, also das ist mir, dieser Flug ist mir massiv in Erinnerung geblieben. Das war meine erste Turbulenz als FO.
Würdest du sagen, du hattest sowas wie Angst?
Nee, Respekt.
Dass der Flieger kaputt geht oder sowas hat man, also sowas oder was auch immer, also dass die Nieten rauskommen bei das Boeing.
Nee, das war damals. Nein, du hattest keine Angst, du hast nur gemerkt, du bist du bist real unterwegs, das ist kein Computerspiel. Das klingt jetzt blöd, aber es gibt so Momente, wo du merkst, shit, jetzt, das ist ernstes Leben.
Ja.
Ja.
Und also gibt's Momente, wo man, also wegen Turbulenzen irgendwie Angst haben muss im Flieger?
Nein. Also je nachdem, wo du natürlich fliegst, in Europa definitiv nicht. Was Schlimmste, was passieren kann, ist, wenn du natürlich nicht angeschnallt bist, dass du vielleicht mal ein paar Meter tief fällst.
Ja.
Klar, dass du deinen Kaffee verschüttest. Klar, dadurch können Verletzungen entstehen. Aber so massive Luft, in Anführungsstrichen Löcher, wie es jetzt in den Tropen nahe des Äquators gibt, wo es richtig krasse Gewitter gibt, die Angst musst du eigentlich bei uns nicht haben. Vor allem, weil ja die Piloten und Pilotinnen das auch versuchen zu vermeiden, da durchzufliegen.
Und der Flieger hält quasi ja eigentlich.
Der Flieger hält.
Also dass der auseinanderfällt, ist eher unwahrscheinlich.
Das ist unwahrscheinlich.
Und also im Prinzip ist ja auch die durch das Wetterradar, wo wir dann nachher noch drauf kommen, ist das ja eigentlich ein vorhersehbares Element, so eine Turbulenz, wie ich gerade rausgehört habe.
Ja, in dem Moment, wo die Turbulenz von konvektivem Wetter abhängt, also einer Wolkenbildung mit Energie da drin, also verdampftes Wasser, was aufsteigt, aber in dem Moment, wo die Turbulenz durch Luftströmung, durch Jetstreams,
ja,
oder auch andere Clear Air Turbulence Cut genannt, abhängt, da kannst du die nicht vorhersehen. Also in dem Moment, wo die Turbulenz nicht durch vom Wetterradar detektierbare Wassertröpfchen abhängt, wirst du sie nicht feststellen können.
Mhm. Also ist ja quasi Windschier wäre dann auch sowas, was nicht wirklich vorhersehbar ist, oder?
Nein. Es gibt ja Windschier, sind ja Predictive und Reactive Windschier. Die einen reaktiven Windschiers, das sind härtere Windschiers, die basieren aufhand von Flugparametern des Flugzeugs, wie sich's gerade verhält. Und dadurch wird eine Windschier detektiert. Die Predictive Windschier basiert anhand von Messungen des Wetterradars,
ja,
von Bewegungen des Wetters vor dem Flugzeug unter einer bestimmten Höhe und bis zu einer bestimmten Entfernung nahe des Bodens.
Mhm.
Und das sind Predictive Windschier Warnungen. Also da sind zwei zu unterscheiden. Und das ist ein ganz tolles System, die Windschier Warnsysteme und auch Lebensretter. Muss man sagen.
Ja.
Also
hattest du schon mal?
Ja. Scherwinde hatte ich schon und sind äußerst unangenehm. Und einmal hatte ich eine reaktive, also eine wirklich tatsächlich vorhandene Windschirr-Warnung in 30 Fuß über dem Boden.
Oh, was passiert da?
Das ist ganz interessant, die Frage. Bis vor einer Weile war eine harte Windschirr-Warnung immer ein Windschirr-Escape-Manöver, es sei denn, du warst am Boden und die Thrust Reverser waren schon deployed. Da gab es jetzt auch eine ganz nette Airbus-Geschichte, wo die Thrust Reverser deployed waren und die einen Go-Around gemacht haben und die Elektronik des Airbus nur einen Thrust Reverser wieder eingefahren hat und Vollgas gegeben hat und einer war noch draußen.
Oh. Ja. Ich dachte immer, dass man, wenn die Reverser draußen sind, eigentlich gar nicht mehr durchstarten darf.
Genau, so hat sich Airbus auch rausgeredet, war aber nicht in der Bild-Zeitung.
Mhm.
Immer aktuell okay. Hast du das nur von Boeing. Aber so haben sie sich rausgegangen und gesagt, ja, also wenn die Thrust Reverser deployed sind, dann darfst du nicht mehr durchstarten. Ist auch bei Boeing so, aber klar, du kannst bei Boeing auch in der Luft die Reverser ziehen.
Aber die fahren nicht aus? Doch.
Ja? Ja, weniger als 10 Fuß über dem Boden.
Ach krass.
10 Fuß Radar Altimeter. Deswegen ist eine Turkish Airlines in England abgestürzt, weil der Radar Altimeter nicht funktioniert hatte.
Ach, das hängt dann direkt an der Radar Altimeter quasi Messung dran?
Auch,
also an dem.
Aber ja.
Fühler und ja.
Genau.
Und warum haben die, bauen die das so? Warum machen die das nicht mit dem Fahrwerk auf dem Boden und dann?
Hm. Machen sie auch. Aber in dem Fall war es halt auch Radar Altimeter.
Also, ja. Entschuldigung.
Ja, ja. Aber der Unterschied ist aber, ja auch, überleg mal, wie du die Reverser bei einer Boeing ziehst und wie sie beim Airbus ziehst.
Naja, aber, ja, beim Airbus ziehst du einfach die Hebel weiter nach hinten.
Na gut, du hast schon die Interlocks, die du mit den.
Na gut, du hast die Interlocks mit den Fingern, genau.
Ja, ich weiß nicht, ob sie das überhaupt da Interlock
nehmen. Und mit der Hand.
Ja. Genau, aber jetzt waren wir ja bei der Winch hier. Und tatsächlich war das so, dass früher in Winch Escape-Manöver notwendig war, sobald du eine reaktive Windshear-Warnung hast, also eine harte Windshear-Warnung und die Thrust Reverser nicht deployed waren, oder also natürlich, wenn du am Boden bist, dann nicht, aber die Thrust Reverser und nicht am Boden. Jetzt ist es so, dass wenn du das in 10, 20, 30 Fuß hast, dass natürlich das Captain's Discretion ist, also oder die Entscheidung der Piloten notwendig ist, um diese Entscheidung zu treffen.
Mhm. Und wie würdest du entscheiden, sag mal, du hast jetzt wirklich Mistwetter, weißt, du hast eine 4 Kilometer Bahn, hast aber ja irgendwie alles schön ausgerechnet.
Ist es eine positive oder eine negative Windshear-Warnung? Oder Windshear?
Ja, gut. Sag mal, also negativ, du fällst einfach durch.
Negative Windshear-Warnung bedeutet, dass du...
Dass der Wind von hinten kommt,
Wind,
ne?
Von hinten kommt oder weniger stark von vorn.
Also fällst du eigentlich durch.
Genau, dann ist die Entscheidung ja eigentlich schon getroffen.
Und dann krachst du runter und naja, aber du hast ja eine Reaktionszeit. Das heißt, du hast in dem Moment quasi entschieden, du gibst Gas. Jetzt hast du Gas gegeben, du knallst mit 2,3G auf die Bahn auf.
Ja.
Und hast aber Vollgas in 5 Sekunden oder wie lange das dauert.
Dann hast du ja schon die Entscheidung getroffen, dann startest du durch.
Okay, die nimmst du nicht wieder zurück.
Du hast ja Vollgas gegeben. Also in dem Moment hast du die Entscheidung ja schon getroffen. Das ist ja auch so im Durchstarten bei einem Cut-3 zum Beispiel, ne, wo du 50 Fuß Entscheidungshöhe hast. Da startest du auch durch, aber du kannst theoretisch, wenn du ein bisschen zu lange gebraucht hast oder die Wetterbedingungen schlecht sind, kannst du kurz aufsetzen.
Ja, okay. Ne? Also kommen dann die Speedbrakes quasi auch nicht raus in dem Moment, weil du wieder Gas gegeben hast, dann merkt er das.
Richtig.
Okay.
Genau. Die Speedbrakes wären noch gar nicht das Problem. Beim Winch Escape-Manöver ist ein wichtiger Teil zu verifizieren, dass die Speedbrakes wieder eingefahren sind, falls sie es mal nicht sind. Das ist ein Touch-Drill. Das ist ein Memory-Item von den Sachen, die du machen musst bei einem Winch Escape-Manöver. Prüfen, dass die Speedbrakes drin sind.
Ah, okay. Also, ich stelle mir das halt so vor, wenn du irgendwie bei schönem Wetter, weißt du, wenn du vor dir unendliche Bahn siehst, wie irgendwie in Amerika gibt es ja so riesenlange Bahnen oder Leipzig hat ja auch irgendwie 4 Kilometer oder sowas, glaube ich.
Ja.
Und da denke ich irgendwie, bei schönem Wetter, das kriegst du ja schon noch zu stehen. Also du brauchst vielleicht, sag mal, du brauchst 2000 Meter, hast du also quasi die doppelte Bahnlänge, die du eigentlich brauchst. Bei einer Bahn, die nur 2000 Meter ist, da ist es echt sehr knapp plötzlich.
Ja, aber worauf
so
basiert denn deine Berechnung von der Landestrecke?
Na, die basiert auf der eigentlichen Landedistanz, die du zur Verfügung hast.
Und die Landedistanz, die du zur Verfügung hast und die du brauchst, hängt natürlich ab von der Geschwindigkeit, die ich habe.
Ja.
Und wenn ich jetzt eine positive Winche, spinne mal mit 50 Knoten ab, da fliege ich nicht 135, sondern 185 Knoten.
Ja gut,
Knoten.
Dann bist du. Ja gut. Das kannst du so schnell nicht mehr im Kopf ausrechnen,
das
stimmt.
Das kann, genau. Und deswegen gilt da die Regel, lieber durchstarten und die ganze Bahn zu haben, als 1500 Meter zu verschwendet zu haben und einen, ich nenne jetzt keine Airlines.
Ja, na gut, da gibt es, also ich habe vorhin noch, bevor wir hier angefangen haben, auch nochmal Afferal durchgegoogelt, was es so an Turbulenzen Vorfällen gab. Da gibt es eine ganze Menge.
Ja, ganz viel, das stimmt, ganz
auch.
Viel.
Und Winch hier auch und Kram. Also steht schon eine Menge drin.
Ja.
Und gibt's eigentlich Oder ist Turbulenz an sich ein feststehender Begriff? Also ab wann ist denn was eine Turbulenz, wo man von Turbulenz redet?
Also Turbulenz, kennst du so ein bisschen die Wetterkarten?
Ein bisschen, ja.
Ja, und da gibt's ja dieses Turbulenzsymbol, also im Prinzip so ein Dreieck. Mhm. Und dieses Dreieck, das kann ausgeprägt sein mit einer Zacke nach oben bis hin zu drei Zacken nach oben. Mhm. Und die Definition ist eigentlich eindeutig. Also leichte Turbulenz sind also kurzzeitige Veränderungen von Roll and Pitch, also von, ja, genau. Und es kann unangenehm sein, aber mehr nicht. Das ist leichte Turbulenz, das ist eine ICAO-Definition. Und moderate Turbulenz ist das gleiche, aber schlimmer. Also Veränderungen auch in Höhe oder in Neigung, Pitch, aber du kannst die ganze Zeit die Kontrolle über den Flieger behalten.
Ja.
Und es ist aber für die Insassen des Flugzeugs schon unangenehm. Und die Definition ist, dass tatsächlich zum Beispiel so Sachen wie Essen oder Kaffee trinken schwierig sein können oder dass auch lose Gegenstände umherfliegen können.
Mhm.
Und severe, also nicht extrem severe Turbulenz ist unkontrollierbar.
Was heißt severe eigentlich auf Deutsch?
Severe auf Deutsch, also schwere Turbulenzen, würde ich sagen.
Ah, okay.
Also starke und unkontrollierbare Veränderungen, also starke Veränderungen, die unter Umständen nicht kontrollierbar sind.
Ja.
Und das kann auch zu Verletzungen führen. Und das Schlimmste ist extreme Turbulenz, die zu strukturellen Schäden am Flugzeug führen kann.
Aber das gibt es hier selten, oder?
Also das Schlimmste, was ich mal hatte, würde ich sagen, war ein Moderate, beziehungsweise, naja, vielleicht, also Moderate Turbulence. Also wir konnten das MCP nicht mehr bedienen, so einfach. Du musstest mit deiner, ich zeig dir das hier mal im Video, musstest mit deiner rechten Hand die linke Hand stabilisieren, um den Autopiloten zu bedienen.
Boah. Deshalb gibt es auch wenig Touchscreens, ne? In den Fliegern.
Genau.
Habe ich gehört.
Aber auf der anderen Seite,
weil ich noch bedient kriegt.
Ja, das ist so. Auf der anderen Seite, weil ich noch vor 10 Jahren habe ich gesagt, dass du Touchscreens im Auto, das will ich auch nicht. Hm. Jedes Mal, wenn du da bedienen willst, jetzt hast du es nur noch, geht auch, ne?
Ja, na, ich habe auch Touchscreen in meinem neuen Auto.
In deinem Geländewagen.
In meinem Geländewagen.
Und da müssen wir mal ausschweifen. Denn warum ist denn das ein Geländewagen? Das habe ich jetzt gelernt von dir.
Naja, das ist kein SUV, das ist ein Geländewagen, weil es eine Differentialsperre hat.
Und
dann ist es ein Geländewagen.
Liebe Zuhörer,
steht auch im
liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, ist das tatsächlich die Definition und der Unterschied zwischen Geländewagen und SUV? Hat unser Tobi recht?
Habe ich gehört. Schreibt es in die Kommentare.
Gibt's hier Kommentare?
Weiß ich gar nicht.
Genau, also wir reden hier über Turbulenzen. Haben wir das so beleuchtet?
Ja. Und ich habe schon noch mal.
Darf ich kurz Pause machen und mal kurz hier 2 Minuten?
Nö. Ach so, dann klar.
Das kannst du
ja
rausschneiden.
Bis gleich. Ja,
okay,
ja.
Ich bin gleich wieder
2 Minuten.
50, 40, 30, 20, 10.
Kapitän an Bord.
So. Sagt man das? Nee, sagt man nicht.
Immer, das ist okay, Chef. Immer wenn ich die ganzen Filme sehe, dann denke ich mir immer, eigentlich müssen wir so Schiffskapitän sein.
Das ist, glaube ich, besser, oder?
Ich weiß nicht. Oder die stehen immer nur da auf der AIDA und zeigen den Passagieren, wie sie gerade ausfahren. Das ist ja immer, wir haben ja auch bei uns immer die Theorie, wir fliegen alles mit Autopilot und das war's. Und ich glaube, bei den Schiffskapitänen denkt immer jeder, die fahren alle bis zum Hafen nach Casablanca und dann zieht die das kleine Tackboot da rein. Und die müssen eigentlich gar nichts machen.
Ist das anders oder was?
Ich weiß nicht. Also wir haben schon mit vielen Vorurteilen zu kämpfen.
So, aber ich habe ja noch trotzdem die Frage, also meine, es gibt nicht mehr viel Fragen, ne? Ich löchere dich heute ein bisschen, aber ich finde das ziemlich cool. Ich habe mir nämlich heute Fragen aufgeschrieben.
Oha.
Dass wir so einen Faden haben.
Aber jetzt zu beim Film.
Gibt's eigentlich, ich arbeite bei einem Film und da macht man sich Notizen. Bei Turbulenzen oder überhaupt, wenn was ist, wenn unvorhergesehene Ereignisse sind, sag ich mal.
Ja.
Also müssen ja nicht unbedingt Turbulenzen sein. Lernt man da vorher Strategien oder kriegt Strategien beigebracht, wie man da durchkommt?
Absolut.
Oder also dass man Ruhe behält und nicht selber in Panik verfällt? Weil ich kann mir vorstellen, sag mal, es gibt Rauch und es brennt, du hast scheiß Wetter, es eist vielleicht noch, weil es gerade kalt regnet. Also so alles misst sich hier zusammen. Und dann fängt es auch noch an zu stinken, weil irgendwas kokelt. Und dann musst du ja dich selber auch beruhigen, glaube ich.
Du sprichst hier Themen an, als hättest du unsere Handbücher gelesen oder allgemein in der Luftfahrt jetzt quasi die letzten 40 Jahre Luftfahrt, Flugunfälle untersucht. Was du ansprichst, ist sogenanntes Resilienz-Training, Resilienz-Widerstandsfähigkeit.
Mhm.
Sprich, durch Übung zu wissen, dass du die Ruhe bewahren musst. Wenn du jetzt einen Fußgänger, Fußgängerin fragst, was ist das Schlimmste, was passieren könnte im Flugzeug? Neben Absturz würden sie sagen, ja, wenn ein Triebwerk ausfällt.
Ja, das ist es
und
nicht.
Jetzt fragst du den Pilotin, was ist das Schlimmste, was passieren könnte? Ist es ein Triebwerksausfall? Du stellst eine Suggestivfrage, da lacht jeder Pilot lacht über einen Triebwerksausfall.
Das glaube ich, ja.
Wenn du jetzt hingegen so Sachen ansprichst wie Rauch, jeder Pilot hat, wenn du sagst Rauch und Feuer, vor allem im Cockpit, hat einen Timer am Kopf laufen. Und der ist 12 bis 15 Minuten. Danach bist du tot.
Okay.
So, damit lassen wir es für heute. Nein, das war ein guter Cliffhanger, oder?
Ja, das war ein guter Cliffhanger. Aber trotzdem, nee, aber ich finde es ja spannend. Also es gibt quasi, also ihr habt quasi so Trainings hin und wieder.
Genau.
Wahrscheinlich, oder Videos, die ihr gucken müsst.
Trainings, ja.
Wo sowas auch trainiert wird dann.
Genau, ich weiß gar nicht,
ob du dich selber in den Griff kriegst.
Ja, also wir machen ja bei uns, ist auch bei vielen Airlines so mehr, als was die natürlich die Luftfahrtbehörden vorschreiben. Wir haben in unserem Trainingstag, in unseren Recurrency-Trainings, wo wir zweimal im Jahr hin müssen, da haben wir Resilienz-Training, also Widerstandsfähigkeit versuchen wir zu trainieren mit Sachen, die wir nicht wissen, die passieren, die auf uns zukommen können. Und da geht's einfach mal darum, so viel wie möglich auf einen drauf zu werfen und zu gucken, wie man reagiert.
Mhm.
Und wichtig ist zu wissen, dass du jeden Menschen mit zu vielen Sachen brechen kannst.
Ja.
Jetzt musst du aber auch wissen, dass in der Luftfahrt natürlich viel Mathematik ist, viel Stochastik und dass natürlich Doppelfehler in bestimmter Art und Weise einfach nicht auftreten können. Ja, da könnte man Lotto spielen. Aber in diesem Resilienz-Training wird schon versucht, Sachen zu konstruieren, wo du einfach nicht mehr nach Handbüchern arbeiten kannst, wo du keine Checklisten machen kannst, wo du einfach dich auf deine Urinstinkte als Pilot verlassen musst. Und das wird halt jedes Mal besser, je öfter du so Sachen machst.
Ja.
Doppelter Triebwerks.
Und hast schon mal einen Flieger im Sim geschrottet damit?
Ja. Aber das war auch vorhersehbares Ergebnis. Das war tatsächlich auf dem Weg Richtung, das war ein, da müssen wir aufpassen, wie weit wir da jetzt gehen, das ist ein weites Feld wieder.
Ja.
Das war ein, wie sagt man, ein Hijacking mit einer IED, eine Improvised Explosive Device, also quasi Sachen, die quasi, wo man eine Explosion oder eine Verpuffung herbeiführen kann, die aber mit Haushaltsmitteln theoretisch hergestellt werden kann und wo eben der Flieger schwer beschädigt war und wo du eigentlich nur die Möglichkeit hattest zu landen im Wasser und wo es aber eben darum ging, das Fliegen des Fliegers zu priorisieren. Und nicht die Checklisten, die du sonst so machst, nicht die Memory-Items, sondern quasi einen auf Sully, beide Triebwerke fallen aus, erste, was du machst, muss erstmal die APU sein, ne? So ungefähr, es sei denn, bis auf 40.000 Fuß, dann muss man es überlegen, ja? Geht aber auch. Aber also so Sachen zum Beispiel.
Geht die bei 40.000 Fuß
an? Ja, die geht, APU? Die ist approved bis Maximum Certified Altitude, aber sie kann nur Strom und Luft liefern bis 10.000 Fuß. Da ist sie begrenzt und 17.000 Fuß wären nur Luft und Strom bis zum Maximum Certified Altitude. Also die drei Fälle.
Krass.
Genau. Ob sie anspringt, ist was anderes.
Ja, also ich stelle mir das also schon extrem schlimm vor, wenn du halt in so einer Stresssituation bist und dann immer mehr dazu kommt. Also ich glaube ja, dass es das hauptsächlich nur im Sim gibt. Zum Glück nicht im Echten. Also man will es nicht hoffen.
Ja.
Aber naja, dass man dann so merkt, dass auch die eigene Leistungsfähigkeit im Kopf irgendwann mal aussteigt. Weißt du?
Wichtig ist, dass egal was passiert, dass du kurz tief durchatmest und priorisierst, was das Wichtigste ist.
Mhm.
Das ist essentiell. Und das Wichtigste ist, dass die Passagiere überleben und dass du den nächsten Sonnenaufgang noch siehst.
Ja.
Ne? Und das ist, ja, das ist die, also das Resilience-Training, aber das ist ein ganz kleines, ganz kleiner, ich will jetzt nicht sagen unwichtiger, aber ein kleinerer Teil, denn dass die eigen, also die, das eigentliche Resilience-Training, was nicht als solches bezeichnet wird, passiert dadurch, dass die Luftfahrtbehörden ja vorschreiben, dass alle 3 Jahre jedes System im Flugzeug beleuchtet werden muss. Aber dadurch bist du einfach ausgebildet auf alle möglichen Fehler. Aber es gibt eben noch einen kleinen Teil, der wirklich ganz spezifisch auf die wirklich unmöglichsten Ereignisse ausgelegt ist.
Ja.
Spannend, was wir heute besprechen, Tobi, oder?
Ja, ich finde es total spannend.
Ja, ich auch.
Wir sind auch bald, glaube ich, am Ende, aber so als Abschluss, weil ich heute so in Frage-Modus bin durch meine aufgeschriebenen Fragen, ich habe noch eine schöne. Soll ich fragen?
Ich glaube, ich weiß, was kommt. Ja.
Turbulenzen innerhalb der Crew.
Ich hab's gewusst. Ich hab's gewusst. Turbulenzen innerhalb der Crew, die gibt's. Menschen sind Menschen. Und jeder, der behauptet, dass du das in der Luftfahrt abstellen kannst, das ist falsch. Jeder wacht anders auf. Man hat private Probleme, man hat vielleicht finanzielle Probleme, weil man sich den 9911er nicht leisten kann. Da frustriert es. Es war ein Spaß, ja.
Aber gut.
Und wir sind ja eh reich, ne? Ohne Ende. Nein, das war ernst. Nein. aber es gibt durchaus Situationen, wo Konflikte entstehen. Und man muss sich fragen, also die Konflikte existieren durch kulturelle Unterschiede, die entstehen natürlich aber auch durch menschliche Unterschiede. Es ist für mich ganz klar eine Tendenz zu erkennen, wenn man sich die Piloten und Pilotinnen anderer Generationen anschaut, sei es älter und sei es jünger, und man selber jetzt früher mal einer der jüngeren Generationen war und sich jetzt die jüngere Generation anschaut und sagt, bitte, spiel doch einfach GTA 5 weiter. Und nein, so ist es natürlich.
Gibt es auch Flugzeuge bei GTA 5?
Ja, klar, auf diesem Militär-Airport. Ja. Nein, Quatsch. Ja. Aber das ist natürlich immer nur die eigene Sicht. Und das Wichtige ist, dass man immer ein Safeguard hat, ein Netz, was einen auffängt. Und dieses Netz von Unterschieden und von Turbulenzen in CRM ist die Grundlage, wie man den Flieger zu fliegen hat. Und den definiert die Airline durch ihre eigenen Standard Operating Procedures, die SOPs. Das heißt, du
kannst. Und dann fällst du da immer wieder zurück, genau, im Notfall.
Quasi. Egal was passiert, du wirst dich immer auf die SOPs berufen. Und ja, ob man jetzt politische Diskussionen im Cruise führt, welche Partei man wählt, was man für Ansichten hat. Ich habe schon mal von einem Piloten gehört, der Flat Earther war. Der dachte, die Erde ist flach. Ein Pilot.
Nee, echt?
Ja, bin ich auch nicht. Ist aber nur, ich weiß nicht, ob das stimmt.
Ja, ja.
Und das, das musst du ausblenden. Und deswegen hast du dieses Safeguard, dieses Netz, die SOPs. Mhm. Das heißt, du kannst mit jemandem, ohne dass du den kennst, wenn du die SOPs der Airline kennst, kann ich mich mit dir innerhalb von 5 Sekunden ins Cockpit setzen und den Flieger sicher von A nach B fliegen. Und ja, das ist bei Airlines, die groß sind, die ein großes internationales Netzwerk an Piloten und Pilotinnen haben, ist wichtig, weil natürlich die kulturellen Unterschiede größer sind. Und deswegen ist umso wichtiger, gute SOPs zu haben und keinen Interpretationsspielraum zum Beispiel bei einem Go-Around oder Continue-Call am Landing-Gate. Wenn einer ruft Go-Around, und das habe ich glaube ich schon mal gesagt, wenn der Furz quer steht, dann machst du ein Go-Around. Dann diskutierst du auch nicht, dann bist du auch nicht beleidigt, dann sagst du, Mensch, war doch alles gut. Sagst du, ja, aber mir hat es gerade am Sack gekrabbelt oder so, deswegen Go-Around. Da gibt's keine Diskussion.
Ja. Ja, ist ja eigentlich auch richtig. Also für die Sicherheit ist es auf alle Fälle das Beste, was man machen kann.
Ja, aber außerhalb von dem ist es natürlich so, dass gerade wenn du als FO neu bist, da achtest du mehr darauf, okay, wir sind jetzt die Kapitäne, wir sind die Kollegen bei dir, und da bist du empfänglicher für diese Einflüsse.
Ja.
Und denkst, Mensch, hast du jetzt einen guten Tag oder hast du einen schlechten Tag? Ich kenne das noch von früher, ne? Hast den Kollegen auf dem...
Wie war das, wenn du irgendwie links einen sitzen hattest, so ein Kapitän, der so ein bisschen in seinen Stuhl eingewachsen ist, weil er da seit 40 Jahren sitzt und du den nicht mochtest?
Das ist nicht, du gehst als FO nicht rein und du sagst, du magst niemanden. Diese Entscheidung wird dir eigentlich von dem Kollegen aufoktroyiert, den nicht zu mögen. Weil als FO bist du happy, in dem Flieger sitzen zu können, aber du merkst häufig, dass wenn du gerade mit 2 Streifen da ankommst, dass du nicht für voll genommen wirst.
Ja.
Und das ist wie im echten Leben, ob mit der Partnerin, dem Partner, setzt Grenzen.
Mhm.
Natürlich musst du wissen, dass deine eigenen Grenzen sind, dass du vielleicht gerade 100 Stunden hast, auf einem Flieger mit 190 Menschen drin und dass du nicht alles so gut weißt wie der Kollege, die Kollegin links neben dir, aber deine Grenzen sind auch, wenn du mehr Sprit mitnehmen willst, weil du so unerfahren bist und der Kollege das nicht möchte neben dir, dann kannst du sagen, nee, ich möchte es jetzt. Ich bin ein vollwertiges Crewmitglied, auch wenn ich nur 100 Stunden habe und ich möchte den Sprit mitnehmen und wenn du das nicht machst, dann fliege ich nicht mit dir. Und das wächst. Das schafft niemand am Anfang sozusagen. Ich hatte gestern auch, ich bin auch mit einem Kollegen geflogen. Ja, was nehmen wir mit an Sprit? Und ich hätte Standard mitgenommen. Und er sagt 600 Kilo mehr. Also nicht 600 Kilo, sondern er hat gesagt 10, 15 Minuten mehr. Ne? Wir reden ja immer an Zeit.
Hm.
Da wusste ich schon, für mich gab es da keinen Grund. Ich habe gesagt, sofort, mach mal, wir nehmen die 15 Minuten mehr mit. Sag mir nur noch mal ganz kurz, weil.
Ja.
Aber ich habe erstmal gesagt, mach mal. Das heißt, die Sicherheit gegeben, wir nehmen den Sprit mit. Mhm. Ich wollte aber nur noch mal kurz wissen, was habe ich übersehen, was der Kollege vielleicht gesehen hat, was ich nicht gesehen habe.
Ja.
Das ist eine offene Diskussionsgrundlage in dem Moment.
Mhm.
Und
hat das begründen können denn und du hast auch
nein,
da mitgenommen?
In dem Moment war es einfach nur, ja, okay, wir fliegen dahin, da kann immer ein bisschen Verzögerung geben, aber es stört mich trotzdem nicht.
Ja.
Ja, das ist das.
Ich meine, am Ende sind ja 600 Kilo da drin in dem Flieger oder halt nicht. Also, wenn du mehr mitnimmst, weiß nicht, machen 600 Kilo was aus?
Ja, machen schon was aus, weil du musst ja rechnen, dass pro Tonne mehr Sprit ungefähr 2% von der Tonne werden verbrannt. Weil du sie mehr mitnimmst.
Ja. Ah, okay. Ja.
Und jetzt fliegst du hier nicht deine Cessna zweimal im Monat hin und her, sondern du hast vielleicht 3000 Flüge pro Tag. Und was würde passieren, wenn du den Sprit nicht mitnimmst? Dann wird es ja nicht vom Himmel fallen, sondern du würdest im schlimmsten Fall wohin diverten, was dein Plan war.
Ja.
Und wenn das jetzt bei 50 von 3000 Flügen passiert, dass du divertest, dann musst du einfach ausrechnen, was wäre jetzt die ökonomischste Variante gewesen. Und wenn dann die Airline sagt, ja, dann nimm doch vielleicht lieber Standardsprit mit und diverte, dass es am Ende des Jahres für uns am ökonomischsten ist, dann ist das vielleicht die beste Entscheidung. Vielleicht, aber am Ende entscheidet das die Crew, beziehungsweise tatsächlich muss man sagen, der Kapitän. Aber deswegen nennt sie auch Peak Discretion Fuel, aber Peak Extra Fuel. Aber so weit würde ich nie gehen. Wenn der Kollege neben mir sagt, nimm mehr Sprit mit, sage ich erstmal ja und dann frage ich, warum.
Ja.
Ich hatte es schon andersrum. Wir nehmen Standard Sprit mit. Wir fliegen nach Porto auf die 3.5, das ist eine R&P-Approach, Non-Precision Approach im Prinzip, mit Gusting 35 und er sagt zu mir, wir nehmen Standard Sprit mit. Und alle Alternates waren genauso Gusty.
Ja.
Ne? Also, dann das sind wir beim nächsten CRM-Topic, also Complacency. Also, wenn man quasi denkt, naja, es wird schon passen. Das ist eine der gefährlichsten Sachen.
Mhm. Aber ich kann mir vorstellen, dass es das gibt. Also, dass man dann sagt, naja, gut, der sagt jetzt so, er wird schon passen, oder? Oder ist man dann so...
Weißt du, wo das am häufigsten passiert? Das ist eine geile Frage. Mit Kollegen, mit denen du häufig fliegst, die du kennst.
Ach, ja.
Weil du dann weißt, das ist ja wie dein Partner. Mit wem streitest du dich in deinem Leben am meisten?
Mit dem Partner ist wahrscheinlich.
So, weil der dich kennt. Und da gibt es die meisten Konflikte. Wenn du jemanden neu kennst, dann dann beschnüffelst du dich erstmal, ne? Es ist nicht wie beim Hund, dass wir da direkt am Arsch riechen, aber wäre vielleicht manchmal besser. Und sag, geh ich erstmal duschen. wir haben den Haken bei Explicit Content gesetzt, deswegen dürfen wir das sagen. Ich hab's extra nochmal.
Ah, okay, können wir machen. Ja. Ah, okay. Das ist super.
genau. Also, da hat man bei den Kollegen, mit denen man häufig fliegt, ist man vielleicht eher dazu geneigt zu sagen, ja, passt schon wie immer, ja, passt schon. Ah nee, passt heute doch nicht. ILS inop, ganze Landebahn inop. So ungefähr.
Ja.
Ja. Spannende Fragentour, wie die du rausgesucht hast. Ich bin ja begeistert hier.
Na, die kommen jetzt gerade so aus dem Kopf noch raus.
Mhm.
Also ich fliege ja am SIM, die 737. Und da mache ich mir manchmal auch so Gedanken, wie das eigentlich jetzt ist. Nehme ich jetzt ein bisschen mehr Sprit mit oder nicht? Gerade wenn die Bahn irgendwie kurz ist, da wo ich hin will. Und denke, eigentlich ist es ja gut, wenn ich nicht so schwer bin beim Landen.
Was ja aber das Problem ist im SIM, da kommen wir ja her aus der Simulatorwelt.
Das passiert ja nicht, ne?
Wir kennen ja gar nicht die Grenzen. Wir kennen ja gar nicht die Planungsminima. Wir sagen einfach, das Wetter ist gut, das Wetter ist schlecht. Wir sehen irgendwo Gast. Wir sehen irgendwo in einer Meta oder in der TAF in G stehen hinter der Windangabe und jeder nimmt sofort 1,5 Tonnen mehr mit. Ob das jetzt wie in Frankfurt ist, wo die Gas immer angegeben werden, auf der Art ist zumindest, auf der Runway 18, Wind 1701 Gusting Tree. Ja. Jede Art ist in Frankfurt ist so. Also früher war es so. Ne? Und wir als Sim, wir kennen ja gar nicht die Grenzen. Wenn du die Grenzen nicht kennst, die Planungsminima von Precision Approaches, Non-Precision Approaches, Type B, Type E Approaches, da müssen wir vielleicht nochmal drauf eingehen später, dann weißt du auch gar nicht, wie die Grenzen auszulegen sind und was du mitnehmen solltest.
Ja, ich glaube, dass ja auch der Sim, dass der bildet das ja auch nicht ganz ab. Also ich nehme den ja auch eigentlich so als Procedure-Trainer, glaube ich, kann man sagen. Ja. Dass man so ein bisschen, man darf nicht mehr ins Cockpit seit vielen Jahren auf dem Flug und es fasziniert trotzdem. Was macht man? Man nimmt sich den Sim und versucht das so genau wie möglich, wie man es eben kann oder wie der Sim das darstellen kann und wie man es selber möchte, eben nachzuspielen.
Ja, aber ne? Man setzt sich diese harten Grenzen nicht. Ich habe euch schon so oft im Sim gesehen, ach komm, das passt jetzt schon. Und dann macht man aus dem Sim, aus dem Procedure-Trainer, macht man ein Spiel.
Ja, ja.
Und das darfst du in echt kein einziges Mal machen. In keinen einzigen der 4.500 bis 5.000 Flugstunden, die ich habe, darfst du diese Entscheidung so treffen.
Ich weiß, du hast ja bei mir ganz oft, am Anfang zumindest, mittlerweile nicht mehr so oft, aber dass ich das Ding fliege wie den Cessna. Das weiß ich noch. Fliegst das wie den Cessna.
Ich habe auch schon Leute gehabt, die ganz neu aus dem Type Rating rauskamen und ins Ruder getreten haben vor der Landung. Mhm. Weil du sagst, wie den Cessna fliegen, fiel mir das gerade ein.
Mhm. Na, aber du trittst die nicht gerade, ne?
Du trittst sie. Kommt drauf an, ob die Bahn nass ist oder nicht nass ist, welches Manöver du verwendest, aber die Personen haben halt im Short Final versucht, den Flieger mit einem Slip gerade zu stellen. Ne, 70 Tonnen Flieger.
Na gut, das machst du. Ja, nee, das machst du nicht.
Das kannst du nicht machen.
Aber so auf der Bahn drehe ich sie schon mal schnell ein bisschen gerade.
Ja, da auf jeden Fall.
Also Centerline
ist ganz wichtig. Centerline Correction. Die Leute denken immer, die Landung ist mit dem Hauptfahrwerk beendet.
Nee.
Land the nose wheel. Na, das ist ganz wichtig.
Ja.
Und danach Centerline.
Ja, das.
Also,
es ist schon spannend. Da haben wir wieder viele neue Themen, glaube ich.
Ja.
Heute auch wieder entdeckt, über die wir noch so reden können. Eine Stunde ist rum, ich weiß nicht.
Ja, wir sind noch auf dem kostenlosen Abo von unserem Podcast-Anbieter, deswegen dürfen wir gar nicht so lang machen. Mhm. Wenn es euch gefällt, was lässt man denn hier da? Ich weiß es nicht. Ein Like, ein Abo? Ich weiß überhaupt nicht, wie das funktioniert.
Nee, ich glaube, Abo. Man muss abonnieren, glaube ich. Man muss auf Abonnieren drücken oder liken. Also abonnieren, glaube ich, man muss runterladen. Runterladen ist wichtig.
Ja.
Das kriegen wir mal noch raus. Das ist ja erst die zweite Folge.
Ja.
Episode 2. Oder wie die Franzosen sagen würden.
Mhm.
Und also es macht uns tierisch Spaß.
Ja.
Würde ich sagen. Ich hoffe, den Zuhörern.
Den Zweien, also auch, uns beiden.
Den Zweien, uns beiden. Und ja, da machen wir den Sack zu, würde ich sagen.
Würde ich auch sagen. Man muss noch kurz sagen, zum Hintergrund, wir haben es am Anfang schon mal gesagt, Tobi vom Film als Tonmeister und Diplomgeiger.
Ja. Und PPL mit 500 Stunden knapp.
Ja.
Aber schon eine Weile her, ist nicht mehr aktiv.
Ja,
aber
die 500 Stunden hast du ja, die nimmt dir ja niemand.
Die 500 Stunden, die nimmt mir keiner. Und eigentlich wollte ich mal Pilot werden, hat aber immer nie so richtig geklappt. ist aber auch egal.
Ja, nee, da egal ist das nicht. Das ist ja genau der Kreis, den wir ansprechen wollen. Und hier auch ein bisschen, ich bin immer ein bisschen erkältet, aus dem Nähkästchen plaudern mit unseren Sachen. Und wenn es irgendwie eine Kommentarfunktion gibt, die wir nicht kennen, lasst uns den Kommentar da. Wir werden es irgendwie sehen. Liked uns, macht irgendwas, um dass wir vielleicht noch eine Folge hier produzieren können. Das ist wie ist das so ein Spiel, wo man immer von einem aufs nächste kommen muss, wo die Zeit immer ausrennt. Also ich hoffe, dass wir das hinkriegen. In diesem Sinne, Tobi vom Film.
Und der Stefan vom Himmel.
Gottes Willen. Aus dem Flieger mit 2 CFM 56 oder 2 Lieb 1 B-Triebwerken. Habt einen schönen Abend, morgen, Mittag. Arrivederci.
Arrivederci, Motorring.
Motorring. 2 Minuten. Bis bald, tschüss.
Bis bald, tschüss.